Wenn man den Namen Ozzy Osbourne hört, denkt man an den Prince of Darkness, an den Godfather of Metal, an den Schockrocker und an einen Mann, der einer Fledermaus den Kopf abbiss. Doch hinter der Ikone steht eine ganz andere Geschichte. Eine von Armut, Scham, Begabung und einem unerschütterlichen Überlebenswillen. Ozzy Osbourne war nie einfach nur ein Musiker. Er war und ist ein Mythos und eine Legende. Und dieser Mythos, beziehungsweise diese Legende, beginnt nicht auf der Bühne. Sie beginnt in einem kleinen Haus in Birmingham. Und damit herzlich willkommen zurück zu Dark Secrets mit mir, Friederike Goldkamp.
Und mit mir, Nina Lenzen. Ja, und ich denke, ihr werdet es alle mitbekommen haben. Der Anlass, warum wir jetzt über Ozzy Osbourne reden, ist natürlich sein überraschend, obwohl so überraschend war es vielleicht für die einen oder anderen gar nicht. Aber er ist am 22. Juli, also vor 2 Wochen ungefähr, ist er gestorben im Alter von 76 Jahren. Und deswegen dachten wir, das wäre ein, ja, vielleicht auch schöner Anlass. Ich weiß nicht, ob das richtig, ne? Aber es ist auf jeden Fall einmal ein Anlass, um auf sein Leben zurückzublicken. Und wir machen es wie immer. Wir fangen an mit der Kindheit. Und da kommt unsere Kindheit-Expertin Friederike ins Spiel.
Ja, genau. Ich spreche über seine Kindheit, über seine Karriere kurz. Die reißen wir natürlich dann auch an. Und dann erzählt Nina nochmal oder spricht dann über das persönliche Leben, was ja dann auch so parallel lief. Also sehr, sehr spannend. Also Ozzy Osbourne hatte ein sehr bewegtes Leben. Das kann ich schon mal sagen. Und er heißt natürlich nicht Ozzy Osbourne, sondern John Michael Osbourne. Und er wird am 3. Dezember 1948 in Aston geboren. Und Aston ist einer der ärmsten Stadtteile Birminghams. In so wirklich, könnt ihr euch vorstellen, in rußgeschwärzten Straßen. Die britische Arbeiterklasse hat da gelebt oder die britische Arbeiterklasse der Nachkriegszeit. Also wirklich bitter, bitter arm. Das Haus der Familie hatte nur 2 Schlafzimmer und ein Außenklo. Und in einem Interview sagte Ozzy später über seine Kindheit, "We were dirt poor. 6 kids, 2 bedrooms and a toilet in the backyard that froze in winter. But that was normal for us." Also wir waren bitter, bitter arm. 6 Kinder, 2 Zimmer und eine Toilette hinten, also ein Außenklo. Und das war aber ganz normal für uns, weil Ozzy sagt auch später, denen war gar nicht bewusst, wie arm sie waren. Beziehungsweise er und seine Geschwister wussten es einfach nicht, weil einfach alle in Aston so arm waren. Und es war ganz normal, dass man so gelebt hat. Also er hat sich nicht, so rückblickend hat er dann wahrscheinlich gemerkt, wie arm sie waren, aber in seiner Kindheit hat er das so gar nicht wahrgenommen. Sein Vater arbeitete als Werkzeugmacher bei General Electric und war eher so ein ruhiger, fleißiger Mann. Streng, aber fair, könnte man sagen. Seine Mutter arbeitete in einer Autowerkstatt und später als Verkäuferin in einem Bekleidungsgeschäft. Ozzy hatte 5 Geschwister, 3 ältere Schwestern und 2 jüngere Brüder. Die Familie war sehr eng, also sie hatten ein gutes Verhältnis, aber die Enge war wirklich auch oft buchstäblich zu spüren, weil sie eben auf so kleinem Raum gelebt haben und es keinen Platz, keine Privatsphäre gab und eben auch keine Fluchtmöglichkeiten, was ja für Kinder auch oft wichtig ist, sich zurückziehen zu können. Und Ozzy litt unter Dyslexie und hatte also Schwierigkeiten in der Schule. Er hatte Schwierigkeiten mit dem Lesen und Schreiben. Und er wurde deswegen auch oft gehänselt, wegen seiner Aussprache, seiner Tollpatschigkeit. Und seine Lehrer hielten ihn für dumm, weil damals war ihm ja noch gar nicht bewusst, was das ist. Und einige Schüler hielten ihn sogar für verrückt. Er sagte selbst einmal, ich übersetze es jetzt einfach direkt auf Deutsch, ich war nicht dumm, ich war einfach anders. Aber in der Schule bedeutet das natürlich, dass du ein Target bist, also dass du ein Opfer oder ein Ziel bist. Und das war auch nicht alles. In seiner Autobiografie spricht Ozzy ganz vorsichtig, aber ziemlich deutlich über ein traumatisches Erlebnis während seiner Schulzeit. Er wurde, wie er sagt, von einem älteren Mitschüler sexuell bedrängt. Für ein Kind wie ihn, das ja ohnehin mit Scham und Unsicherheit kämpfte, weil er halt eben diese Lernschwäche auch hatte, war das eine Erfahrung, die tiefe Spuren bei ihm hinterließ. Ich zitiere nochmal einmal auf Englisch und auf Deutsch. "It confused the hell out of me. I never told anyone. I just buried somewhere inside." Also er war einfach total verwirrt durch die Ereignisse. Er hat nie jemandem davon erzählt und er hat einfach nur versucht, dieses traumatische Erlebnis irgendwo in sich zu vergraben und diese Erinnerung quasi wegzusperren. So ist es natürlich auch, dass er einfach dann früh mit psychischen Problemen zu kämpfen hatte, weil wenn man über so ein Trauma nicht spricht und einfach meint, ja, es geht schon von alleine weg, kommt es ja irgendwann, bricht es raus. Und in seinen Teenagerjahren war es dann einfach so, dass er ja so beschrieb seine Gefühlslage als innerlich leer. Er dachte mal, er wäre ja innerlich leer und seine ersten Gedanken, übrigens auch an Selbstverletzungen, kamen in dieser Zeit und auch der Wunsch, einfach nicht mehr da zu sein. Und er sagte auch, dieses einfach nicht mehr Dasein tauchte auf einmal auf, ehe er wirklich wusste, was das eigentlich bedeutet oder wie man so etwas nennt. Also ihm war nicht bewusst, dass er da unter einer starken Depression litt. Später gab er dann ganz offen zu, dass er mehrmals mit dem Gedanken gespielt habe, sich das Leben zu nehmen, in der Hoffnung, diesem Gefühl der Leere und der Sinnlosigkeit zu entkommen. Und diese dunkle Phase oder diese dunkle Seite in ihm kam halt immer wieder. Das kam immer wieder hoch, über Jahrzehnte hinweg. Natürlich dann auch später verstärkt durch Drogen, Alkohol und psychische Belastungen. Aber darauf werden wir dann später zurückkommen. Als er dann 15 war, verließ er die Schule, was ja für ihn quasi eine Erlösung war. Die Jobs, die darauf folgten, waren zahlreich, aber keiner hielt so richtig lange. Mal arbeitete er in einem Schlachthof, mal in einer Autofabrik, dann wieder als Bauarbeiter. Und der für ihn schockierendste Job war der des Totengräbers. In dieser Zeit, etwa mit 16, 17 Jahren, rutschte Ozzy übrigens auch in die Kleinkriminalität ab. Es war weniger Bosheit als Verzweiflung. Er und ein Kumpel versuchten aus Langeweile und auch vor allem aus Geldnot heraus ein Geschäft auszurauben. Man muss dazu sagen, mit wenig Plan und noch weniger Erfolg, weil Ozzy wurde geschnappt. Er trug nämlich Handschuhe mit abgeschnittenen Fingern und damit hat er Fingerabdrücke hinterlassen. Er wurde zu 6 Wochen Gefängnis verurteilt und saß seine Strafe im Winston Green Prison ab. Das war für ihn natürlich eine wahnsinnig prägende Erfahrung, ich meine mit 17 dann im Gefängnis zu sitzen. Und später erinnerte er sich, dass dieser Ort, ja, scared the shit out of me, also dass er totale Angst hatte. Und er meinte auch, es war gar nicht das Verbrechen, was ihm so zusetzte, sondern eher die Scham. Er hat sich so geschämt, dass sein Vater die Strafe für ihn zahlen musste, also had to pay my fine. Und er hatte das Gefühl, dass er einfach jeden enttäuscht hat mit dieser Aktion. Und das hat ihm sehr, sehr, sehr zugesetzt. Und das hat natürlich seiner psychischen Verfassung auch weiterhin zugesetzt. Gerade in dieser Zeit kamen immer mehr Selbstzweifel, immer mehr dunkle Gedanken. Auch hier hatte er wieder das Gefühl, sein Leben beenden zu wollen. Aus dieser Mischung aus Scham, Überforderung und Hoffnungslosigkeit heraus. Und dann sagte er nämlich auch, ich wusste nicht, dass das ein Mental Illness war. Ich wusste nur, irgendwas fühlt sich ganz, ganz, ganz falsch in mir an. Und ich wollte einfach, dass es aufhört. Diese Erfahrung, die er in den ganz frühen Jahren gemacht hat, ich meine, wir reden hier davon, dass er in den ersten 17 Jahren diese Armut, die familiäre Enge, die Überforderung, die Gewalt, der Missbrauch legt natürlich früh den Grundstein für viele der Herausforderungen, mit denen er später zu kämpfen haben wird. Ne? Er wird drogenabhängig, er wird weiterhin depressiv oder mit Depressionen in seinem Leben zu kämpfen haben. Aber sie machten auch, ja, ihn zu dem, was er später auf der Bühne verkörperte. Ne? Ein Mann, der seine inneren Kämpfe durch die Musik eben nach außen trug. Und 1968, mit 19 Jahren, also 2 Jahre nach seinem Gefängnisaufenthalt, formierte sich, man könnte schon fast sagen, fast zufällig, die erste Besetzung von Black Sabbath. Die Gründung der Band war für ihn natürlich ein Wendepunkt. Raus aus den Gelegenheitsjobs und kleinen Straftaten und rein in die Musikszene. Und die 4 jungen Männer aus Birmingham wollten eigentlich, deswegen formierte sich das so zufällig, eigentlich Blues spielen. Aber sie fanden dann irgendwann ihren ganz eigenen düsteren Sound.
Okay, wir sind ja hier unter uns. Ich habe mir, wie du gesagt hast, Fredi, Samuels Stimme bei Femtasy angehört. Und ich sag mal so, es ist richtig hot. Es ist richtig hot. Also seine Stimme ist richtig hot. Die Geschichten sind etwas derber, wie du auch gesagt hast. Ich musste mich kurz dran gewöhnen. Aber ich merke immer mehr, dass ich so richtig krass auf die Stimmen dann anspringe. Wenn die so angenehm sind, das finde ich einfach toll. Und was ich jetzt auch noch richtig gut finde, sind die Flows. Also die Masturbationsflows.
Ja, ich auch. Und ich kannte das auch noch gar nicht. Also ich kannte keine Masturbationsflows, wusste überhaupt nicht, was ich mir darunter vorstellen konnte. Aber es war eine wirklich interessante Erfahrung, um auch mal bei dem Ganzen angeleitet zu werden, um vielleicht auch mal ein bisschen ins Experimentieren zu kommen und vom, naja, was man sonst so macht, vielleicht auch mal ein bisschen abzuweichen. Also alle, die Femtasy noch nicht ausprobiert haben oder die es vielleicht beim letzten Mal verpasst haben. Femtasy ist eine Plattform mit über 1700 erotischen Audios, die komplett von Frauen für Frauen gemacht sind.
Und es gibt bei Femtasy übrigens auch richtige Audioserien mit heißen Liebesgeschichten, beispielsweise von Mia. Die zieht einen dann in eine fremde Stadt und lässt ein sinnliches Abenteuer erleben. Also auch die Frauenstimmen sind so schön und so, boah, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Ihr müsst das einfach selber hören und man wird einfach sofort so mit reingerissen irgendwie.
Und Mit unserem Code DARKSECRETS könnt ihr jetzt Femtasy einen ganzen Monat kostenlos testen. Ihr spart sogar 25 Euro auf das Jahresabo. Was ich total super finde, beziehungsweise was Nina und ich total super finden, die Erinnerung zum Kündigen kommt 2 Tage vor Ablauf. Also keine Sorge, wenn ihr es wirklich am Anfang einfach nur mal testen wollt.
Also, wenn ihr beim letzten Mal gezögert habt oder irgendwie noch nicht ganz überzeugt wart, versucht es doch jetzt wirklich mal. Es ist die Gelegenheit, das nochmal auszuprobieren. Einfach auf femtasy.de gehen, da schreibt man femtasy.de, anmelden und loslegen.
Und für alle, die schon dabei sind, wie immer wollen wir gerne eure Lieblingsaudios hören. Erzählt uns davon. Ich meine, wir sind hier unter uns und wir sind ja immer sehr offen bei Dark Secrets. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit der neuen Folge. Die 4 Männer schufen mit ihrem ersten Album Black Sabbath 1970, kann man wirklich so sagen, eine neue Ära. Die Riffs waren schwer, langsam, vielleicht sogar für manche klingt es so ein bisschen bedrohlich. Und ich habe mich so ein bisschen eingelesen in die Musik. Und viele schreiben halt auch, dass die Musik ein Spiegel dieser industriellen Umgebung war, aus denen sie kamen. Also ihre Musik war laut, langsam von tiefen, verzerrten Gitarrenriffs geprägt und deutlich anders als alles andere, was es dahin in der Rockmusik gab. Und dazu kam halt Ozzys eindringliche Stimme, die sich total abgehoben hat und verlieh dem Sound natürlich ihre unverkennbare Intensität. Und Ozzy sagte über Black Sabbath, dass ja, waren halt einfach nur 4 Jungs, die irgendwo, also die nirgendwo reingepasst haben. We were misfits and the music gave us a place to exist. Also wir waren Misfits, wir haben nirgendwo reingepasst und die Musik war irgendwie der Ort, an dem wir existieren konnten. Und dann kam natürlich der große Durchbruch. Und ich suche mal ganz kurz den Song aus. Ich muss den jetzt einmal euch vorspielen, weil ich bin jetzt kein großer Metal-Hörer und ich dachte auch so, ja, als ob ich irgendwelche Songs kenne. Aber man kennt sie halt. Und ich weiß gar nicht, ob wir es dürfen, aber ich spiele es einfach mal ganz kurz ab. Und zwar, der große Durchbruch kam mit dem 2. Album Paranoid. Und warte, den Song, ich weiß nicht, kennst du den, Nina? Also, glaubst du, dass du ihn kennst?
Wahrscheinlich. Wenn du schon so fragst, kenne ich ihn wahrscheinlich. Aber jetzt gerade würde ich sagen, nein.
So, und jetzt, ihr kennt den alle.
Ja.
Ne?
Ja.
Ich finde das auch so krass, weil ich kenne die Songs auch. Ich habe sie halt nur nie mit Ozzy Osbourne in Verbindung gebracht.
Null, ich auch nicht, gar nicht.
Ich habe Ozzy Osbourne, dazu kommen wir aber gleich, immer nur mit der Fernsehshow in Verbindung gebracht. Aber es liegt wahrscheinlich daran, dass ich einfach noch klein war und dann viel Reality-TV geguckt habe. Dieser Song übrigens, Paranoid, wurde innerhalb von 20 Minuten geschrieben und er wurde zu einem der größten Metal-Hymnen aller Zeiten. Dann kamen Songs wie Iron Man, War Pigs und es waren alle Songs, die den Krieg, das Böse, diese ganze Zerrüttung der Gesellschaft thematisierten und es sind auch alle Songs, die man kennt, selbst nicht Metal-Hörer. Mit dem Erfolg kam natürlich auch die Schattenseite, beziehungsweise der Erfolg hatte einen Preis, und zwar Ozzys Drogenkonsum nahm zu. Die Band tourte eine Zeit lang wirklich exzessiv und 1979 war das Maß dann voll. Ozzy wurde von Black Sabbath gefeuert. Der Grund war eine Kombination aus starken Drogen- und Alkoholkonsum. Ozzy war wohl überhaupt nicht mehr zuverlässig und es war einfach eine wachsende Frustration innerhalb der Band. Und er hat wohl vor allem Kokain, Valium, Alkohol, später auch Heroin genommen. Und das hatte sich Mitte der 1970er Jahre wirklich stark verschärft. Und er soll wohl oft nicht zu Proben erschienen sein, so heißt es. Er vergaß seine Texte, er war phasenweise kaum ansprechbar. Und nach dem Album Never Say Die von 1978 war irgendwie diese kreative Energie der Band weitgehend erschöpft. Und auch die Tour war damals wohl problematisch. Ozzy war emotional instabil. Seine Leistung auf der Bühne war unzuverlässig. Und die Bandmitglieder, kann man ja auch verstehen, fühlten sich einfach durch ihn ausgebremst. Der Gitarrist Tony hat dann schließlich die Entscheidung getroffen. Er sagte auch, es war seine Entscheidung, Ozzy zu feuern, was ihm und auch niemandem leicht fiel. Aber er sagte auch später in einem Interview, wir haben alle Drogen genommen, aber bei Ozzy wurde es immer schlimmer und schlimmer und schlimmer. Und wir haben einfach zugesehen, wie er mental und musikalisch am Zerfallen war und es einfach nirgendwo mehr hingeführt hat. Deswegen haben sie ihn dann gefeuert und haben dann Ronnie James Dio als neuen Sänger für die Band engagiert. Ozzy fiel natürlich in ein sehr, sehr tiefes Loch. In Interviews gab er zu, dass er nach dem Rauswurf wirklich wochenlang im Hotelzimmer betrunken auf einem Bett lag, keinen Antrieb mehr hatte und einfach wieder in sein dunkles Loch gefallen ist. Er sagte auch da, Mir wurde alles weggenommen, was jemals eine Bedeutung für mich hatte, und ich wollte einfach nur noch verschwinden. Es war aber nicht, was man vielleicht auch jetzt denken könnte, für viele wäre es vielleicht das Ende gewesen, für Ozzy Osbourne aber nicht. Es war nicht das Ende seiner Karriere. Es war der Beginn einer zweiten Karriere, einer Solo-Karriere. Viele sagen vielleicht sogar noch größeren Karriere. Das kann ich nicht einschätzen. Vielleicht könnt ihr das besser einschätzen. Und zwar mit Hilfe von Sharon, Tochter seines Managers und spätere Ehefrau. Aber da möchte ich gar nicht zu viel sagen. Das wird Nina gleich noch viel ausführlicher ergründen. Er gründete die Band Blizzard of Oz und das gleichnamige Debütalbum 1980 schlug ein wie eine Bombe. Crazy Train, Suicide Solution, Mr. Crawley und auch Crazy Train kennt ihr. Die gingen natürlich wie ab durch die Decke. Und Randy Rhoads war an seiner Seite ein junger Gitarrist und gemeinsam wurden die beiden irgendwie zur Legende. Sein klassischer Stil traf auf Ozzys Wahnsinn und die beiden waren wie Brüder. Und waren unzertrennlich und Ozzy hatte wieder so ein bisschen so einen Sinn am Leben entdeckt und es ging gerade bergauf für ihn. Und nach 2 Jahren dann der nächste Tiefschlag, weil sein bester Freund Randy stirbt 1982 bei einem Flugzeugabsturz. Und auch da riss das wieder ein Riesenloch in Ozzys Herz oder in sein Leben, das nie ganz heilen sollte. Und er war auch da wieder, als Randy starb, wollte er eigentlich auch direkt mit. Und das Einzige, was ihn da rausgeholt hat, ist die Musik. Und deswegen, trotz des Schmerzes, macht Ozzy weiter. Es gibt weitere Alben, die er rausbringt. MTV entdeckte ihn und er wurde einfach mit der Zeit eine Ikone des Metal-Zeitalters. Obwohl die Welt sich verändert hatte, hatte Ozzy Osbourne sich irgendwie in seine Musik nicht so richtig verändert. Und ich mache jetzt eine Kurzfassung. Die späteren Jahre und auch der Abschied. In den 2000ern folgten halt Reality-TV, es folgten auch Skandale, gesundheitliche Rückschläge. Darüber sprechen wir jetzt. Und auch, es gibt eine Wiedervereinigung von Black Sabbath 2013. In 2023 musste er aufgrund von gesundheitlichen Problemen seine Musikkarriere endgültig, sage ich mal, an den Nagel hängen. Und dann ist etwas passiert, kurz vor seinem Tod, was ja wirklich fast schon schicksalhaft war. So habe ich das empfunden. Er tauchte auf einmal wieder auf. Und zwar, also es war ja 2025, obviously. Und er hatte dann einen letzten, sehr, sehr emotionalen Auftritt in seiner Heimatstadt Birmingham. Da war er auf der Bühne, saß auf einem Thron und er sagte, und das finde ich echt krass, das war, glaube ich, eine Woche vor seinem Tod, I don't have the strength to do it anymore, but I'll always be up there in spirit screaming my lungs out. Also, ich habe nicht mehr die Kraft, das zu tun, aber ich werde immer da sein, auch in spirit. Und ich werde immerhin weiter in meine Lungen rausschreien, also weiter singen. Und das fand ich, da kriege ich Gänsehaut, fand das so schön irgendwie auch. Ich fand es so schön, dass er nochmal auf die Bühne kam, nochmal vor diesen ganzen Fans gesungen hat und dann quasi mit einem guten Gefühl, so fühlt es sich an, von uns gehen konnte. Aber bevor wir da auch nochmal drüber sprechen, bin ich ganz gespannt, was die Nina uns über den persönlichen Ozzy Osbourne erzählt, über seine Ehe mit Sharon, über die Reality-TV, über die ganzen Skandale, weil da ist noch ordentlich was passiert.
Aber wie? Das kann ich schon mal sagen. Da war ordentlich was los. Während er an seiner Karriere feilte, war natürlich auch sein Privatleben parallel ordentlich turbulent. Aber was ich mich gerade gefragt habe, Friede, das möchte ich einmal kurz jetzt einfügen hier gerade. Meinst du, der hatte sowas wie eine Vorahnung, als der jetzt zuletzt auf der Bühne stand und gesagt, also ich meine, das ist ja schon, er spricht ja indirekt von seinem Tod.
Ich glaube schon, er war ja krank. Und ich kann mir schon vorstellen, dass man vielleicht ein Gefühl dafür hat, es könnte das letzte Mal für mich sein. Es könnte die allerletzte Chance für mich sein. Und ich weiß nicht, vielleicht kennst du dieses Phänomen und das hört man ja auch immer wieder, dass zum Beispiel auch Sterbende warten, bis die ganze Familie da war und dann erst gehen. Ja. Und manchmal haben die noch ein letztes, das möchte ich noch machen oder den möchte ich noch sehen, das möchte ich noch sagen und danach können sie dann loslassen.
Ja. Ja.
Und das kann ich mir bei ihm vorstellen.
Ich auch. Da komme ich aber auch gleich nochmal drauf zu sprechen, weil dieses letzte Konzert war ihm besonders wichtig. Aber wir fangen erstmal wieder weiter vorne an. Also ich springe natürlich jetzt auch nochmal zeitlich ein bisschen zurück. Während Freddy die Karriere beschrieben hat, war natürlich auch Ozzys Privatleben, lief natürlich parallel, habe ich ja eben schon gesagt. Und er hat Sharon 1970 kennengelernt. Das hat Freddy auch schon eben angedeutet. Sie war damals 18 und die Tochter von Don Arden, das war damals der Manager von Black Sabbath. Und so haben die beiden sich eben, so entstand der erste Kontakt. So richtig ins Laufen kam das dann aber erst, nachdem Ozzy rausgekickt wurde. Auch das hat Freddy ja eben schon einmal angedeutet, wegen seiner Drogenprobleme. Und dann hat sich Sharon ganz, ganz doll um ihn gekümmert und um seine Probleme, hat sich dem komplett angenommen, hat ihn motiviert, eben mit der Musik nicht aufzuhören, sich Hilfe zu suchen. Aber da gab es noch ein kleines Problem. Die zwei haben sich natürlich angenähert. Sie wurde nicht nur seine Managerin, sondern auch seine Partnerin. Aber Ozzy war eigentlich verheiratet. Mit Thelma Riley. Die nämlich hatte er 1971, also grob ein Jahr, nachdem er Sharon kennengelernt hatte, hat er Thelma standesamtlich geheiratet. Die kannten sich schon vorher. Er beschreibt auch später einmal dieses Kennenlernen mit Thelma so: Sie war wunderschön und ich wollte mit ihr reden. Ich zog sie auf die Tanzfläche. Und so ging das dann los bei den beiden. Und diese Hochzeit war, so sagt es Ozzy später auch, etwas, was er getan hat, weil er dachte, das macht man ja eben so. Also es gehört dazu, dieses Heiraten, Kinder kriegen, wie auch immer, dieser sehr konservative Weg. Die zwei haben auch drei Kinder bekommen, beziehungsweise ein Kind war adoptiert von Ozzy, das hatte Thelma schon in die Ehe quasi mitgebracht, und dann haben sie noch zwei leibliche Kinder bekommen, Louis und Jessica. Also das ist ganz, ganz wichtig, weil Ozzy am Ende 6 Kinder hatte, nämlich mit Sharon, da bekam er ja dann auch noch 3 Kinder, Amy, Kelly und Jack. Aber ich glaube, das kann man einmal so festhalten. Er hat Sharon kennengelernt, da war er eigentlich verheiratet und hat sich dann aber doch in sie verliebt. Er ließ sich dann von Thelma scheiden und hat dann Sharon am 4. Juli 1982 geheiratet. Also es war relativ nah beieinander. Erst die Scheidung, dann die Hochzeit mit Sharon. Da haben die beiden sich auf Hawaii das Ja-Wort gegeben und ja, quasi da so richtig offiziell die Beziehung gestartet, könnte man sagen. Und am Ende, jetzt bis zu seinem Tod, waren sie ungefähr, ja, es waren jetzt knapp 43 Jahre verheiratet. Und das kann man sagen, ist eine Leistung. Wenn wir hören, was jetzt kommt, es gab eben, das hat Freddy ja auch schon angedeutet, diese Drogenprobleme. Er war mehrfach in Entzugskliniken und die zwei hatten natürlich auch in ihrer Ehe immer wieder Probleme, vor allem auch wegen dieses Drogenkonsums. So richtig öffentlich wurde das zum ersten Mal 1989. Da hat Ozzy nämlich Sharon angegriffen und wurde dann verhaftet. Er war dann 6 Monate in U-Haft und wurde streng beobachtet, weil der halt unter krassem Drogeneinfluss da irgendwie seine Frau angegriffen hat und die auch wirklich Angst vor ihm hatte, sagte sie damals. Aber die Liebe und der Glaube an deren Verbindung war größer und sie machten danach sozusagen weiter. Also Sharon hat ihn nicht verlassen. In all dieser Zeit, also ich mache jetzt so ein bisschen so einen kleinen Zeitstrahl, gab es immer wieder, ja, könnte man fast sagen, Schlagzeilen und richtig, richtig doofe Sachen, ne, über die beiden. 2012 wurde dann bekannt, dass Sharon sich beide Brüste entfernen ließ. In einer Talkshow hat sie dann erzählt, warum. Nämlich, weil sie keinen anderen Ausweg mehr fand, weil sie herausgefunden hat, dass sie eben so ein Gen hat, was sie sehr, sehr anfällig für Krebs macht. Und das kam daher, weil sie und Ozzy einen Test haben machen lassen, so einen ganz, ganz gründlichen Test, sagt sie, der ein Vermögen gekostet hat, weil sie wollten wissen, wie das sein kann, dass Ozzy noch lebt bei diesem Lebensstil.
Ach, krass.
Ja, sie sagt wortwörtlich, das ist ein sehr gründlicher Test, der eigentlich ein Vermögen kostet. Uns haben sie aber umsonst getestet, weil sie einfach keine Erklärung dafür haben, dass mein Mann überhaupt noch lebt. So.
Warum muss der viele Drogen genommen haben?
Ja. Ja, nur aber um das einmal zu, also es war nicht nur, dass die zwei sich da irgendwie gefetzt haben und der ständig unter Drogeneinfluss irgendwie Mist gebaut hat, sage ich jetzt mal so salopp, sondern sie hatte eben auch gesundheitliche Hürden zu meistern. Nämlich 10 Jahre davor hatte sie Darmkrebs, ne, und sagte dann eben im Rahmen dieser Brustamputation quasi, dass sie zwar nicht die Diagnose Brustkrebs gehabt hat, aber sie wollte sie sich eh operieren, weil sie auch Implantate drin hatte und so, und sagt dann auch, lass die Finger von Implantaten, alles nur furchtbar. Aber sie entschied sich dann deswegen, einfach die entfernen zu lassen, warum weiter in Angst leben und so weiter und so fort. Ne? Also eigentlich macht ja auch Sinn.
Ich glaube, wenn du einmal den Krebs besiegen konntest,
ja,
hast du wahrscheinlich so Angst, dass es nochmal in einer anderen, ja, Form zurückkehrt und dass du es dann nicht schaffst, kann ich total nachvollziehen.
Absolut, ich auch. Ich würde es auch jederzeit sofort machen. 2013 gab es dann wieder sehr private Schlagzeilen, nämlich die ersten Trennungsgerüchte. Deswegen erzähle ich das auch mit dem Brustkrebs beziehungsweise mit dieser Diagnose und der Angst, weil das ja ungefähr in dieselbe Zeit fiel und man irgendwie so denkt, boah, obwohl die so viel gerade durchgestanden haben, irgendwie diese Probleme bei Ozzy, dann die gesundheitlichen Probleme bei Sharon, da kam auch raus, dass Tochter Kelly Epilepsie haben soll, Sohn Jack leidet unter MS, also das waren alles zum selben Zeitpunkt und dann gab es auch noch die ersten Trennungsschlagzeilen, wo man aber nicht wusste, ist das jetzt wirklich so oder nicht. Man hat das dann natürlich beobachtet und dann kam über die Jahre immer mehr raus, nämlich dann vor allem der Peak war eigentlich 2016, da wurde nämlich öffentlich, dass Ozzy im Laufe der Jahre zahlreiche Affären gehabt hat. Die waren geprägt durch seine Sexsucht, Und eine der bekanntesten Affären war mit einer Stylistin, Friseurin Michelle Pugh. Die sollte ungefähr 4 Jahre gedauert haben und wurde eben, wie gesagt, 2016 öffentlich. Und daraufhin haben sich Sharon und Ozzy auch getrennt. Also es gab dann eine öffentliche Trennung, die war allerdings nur kurz und später werden beide auch darüber sprechen. Ozzy hat 2020 in einem Interview gesagt, dass er seine Frau mehrfach betrogen hat, bereue er sehr, weil er Sharon dadurch das Herz gebrochen habe, Zitat. Mhm. Und er hat sich auch bei all den anderen Frauen dann entschuldigt, mit denen er sexuelle Beziehungen hatte. Und sagt, Zitat, ich habe in meinem Leben einige ziemlich unerhörte Dinge getan. Ich bereue es, meine Frau betrogen zu haben. Ich tue es nicht mehr. Und nennt das Ganze so ein bisschen so Rock'n'Roll-Sache. Ne? Das zeigt ja, glaube ich, einfach, wie üblich das auch in diesen Kreisen war. Ne?
Glaube ich auch. Ne? Sex, Drugs und Rock'n'Roll, es kommt, glaube ich, nicht von irgendwo her. Und ich glaube, die haben das komplett gelebt. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die Frauen, wenn die feste Partnerinnen hatten, sich dem auch bewusst waren, dass ihr Rocker sehr unwahrscheinlich treu ist.
Ja, ne? Ich denke auch, das wird sicher was gewesen sein, was Sharon immer wieder irgendwie
mitbekommen hat.
Ja, das glaube ich nämlich auch. Später erzählt sie dann auch in einem Interview, dass Ozzy sogar mehrere Frauen gleichzeitig gehabt haben soll. Mehrere Affären. Und in einem Interview spricht sie von ungefähr 6 Frauen, darunter eine russische Teenagerin, 2 Masseurinnen und eine Köchin. Sie sagt auch, dass Ozzy Frauen in verschiedenen Ländern hatte. Also kann man zusammenfassen, es war doch sehr umfangreich und über mehrere Jahre verteilt. Sie hat ihm dann aber, also ich habe ja eben schon gesagt, die haben sich daraufhin kurzzeitig getrennt, als eben diese Affäre mit der Stylistin rauskam, haben sich kurzzeitig getrennt, aber sie hat ihm am Ende doch wieder verziehen und erklärte damals, ich verzeihe, es wird lange dauern, bis wir Vertrauen fassen, aber wir sind seit 36 Jahren zusammen, davon 34 Jahre verheiratet. Ich kann mir ein Leben ohne ihn einfach nicht vorstellen. Und jetzt kommt mein Lieblingszitat, auch wenn er ein Hund ist, er ist ein dreckiger Hund, er wird lange dafür bezahlen müssen. So, und irgendwie
sie hat ihn wirklich geliebt, ne?
Genau, die war so dermaßen verschossen in denen, glaube ich, und das zeigt es ja. Ich meine mal, ansonsten, letzten Endes hat er sie, wenn man es mal runterbricht, ja öffentlich auch gedemütigt. Ne? Jeder hat das mitbekommen. Der hatte da mehrere Affären. Das macht ja was mit dir. Das tut unfassbar weh und ist total verletzend. Und sie ist dann doch immer wieder zu ihm zurückgekehrt. Ne? Das finde ich schon sehr, sehr groß und zeigt eigentlich nur, wie groß auch die Liebe zwischen den beiden war. Und genau das haben sie dann auch nochmal selbst symbolisch irgendwie für sich nochmal verfestigen wollen, weil sie sich dann 2017 nochmal das Jawort gegeben haben. Diesmal in Las Vegas und das war einfach für die so sehr, sehr symbolisch. Aber nichtsdestotrotz, ich meine, ihr habt es ja jetzt eben schon rausgehört, es gab immer wieder Streitigkeiten bei den beiden, ne? Oder innerhalb der Familie auch. Und die konnte man eine Zeit lang auch, Fredi hat es ja eben schon einmal angedeutet, die konnte man eine Zeit lang auch im Fernsehen beobachten, nämlich bei der MTV-Doku-Soap The Osbournes.
Übrigens die beste Reality-TV-Serie ever. Ja, die Kardashians, Keeping Up with the Kardashians ist nichts dagegen. The Osbournes, das war der Hammer. Und vor allem, ich war ja damals, Gott, wirklich noch super jung und ich kannte Black Sabbath nicht. Ich weiß, dass meine Eltern nur meinten, was guckst du denn da? Ach, das ist doch dieser Skandalrocker. Und die waren nur am Fluchen mit ihrem Birmingham-Englisch, was du eh schon nicht verstanden hast. Und dann gingst du, fuck, 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 fuck. Und ich war so, boah, Mama, wie oft kann man eigentlich fuck in einem Satz sagen? Das war herrlich. Ihr müsst euch das nochmal angucken. Und dann Sharon dabei und dann die Kids. Und irgendwie ist es, die leben auch so ultra pompös in so einem Palast und es war alles so schlecht und in diese schlecht gefärbten Haare von allen. Es war herrlich. Es war
großartig.
Der Hammer.
Es war wollte ich gerade sagen. Es war super entertaining und ich glaube, so ein bisschen ja auch der Vorreiter für all das, was danach kam an Doku-Soaps. Ne? Am Ende konnte man das von 2002 bis 2005 so ein bisschen beobachten, in deren, wie Friede ja auch schon erzählt hat, so in deren Alltagsleben eigentlich so ein bisschen eintauchen. Und man bekam einfach so einen Eindruck von deren Familienleben. Da wurden auch seine Alkoholprobleme und Sharons Krebserkrankung thematisiert. Also die haben da wirklich offen und transparent gelebt.
Der wirkte jetzt auch nicht unbedingt klar, ne? Also du hast das auch gemerkt, dass der Mann offensichtlich viele Drogen in seinem Leben genommen haben muss. Du hast ihn ja gar nicht mehr verstanden.
Ja, ich habe es jetzt so beschrieben, man hatte so den Eindruck, er ist ein bisschen vertrottelt, sehr, sehr liebenswert eigentlich, aber halt kommt im Alltag mit den einfachsten Dingen, wie zum Beispiel dieser ikonische Szene, wie er mit den Videorekorder bedienen will und es einfach nicht hinbekommt und komplett ausflippt und es einfach nicht schafft und die ganze Familie irgendwie gefühlt dabei zusieht und sich denkt, was geht hier ab? So, ne? Und ich glaube, das beschreibt es ganz gut, dass dieser Mann einfach tatsächlich aufgrund seines Konsums sicherlich ganz viele Dinge einfach gar nicht mehr richtig hinbekommen hat, ne?
Und hinzu kommt natürlich auch seine Dyslexie, also dass er ja, ja auch von Anfang an gerade Lernschwierigkeiten und so hatte. Und das fällt mir gerade ein, das habe ich gar nicht erzählt vorhin. Er sagte auch mal über sich selber, das war in seinem Kopf, ist das so, wenn er versucht hat zu lesen, mal hat es total gut funktioniert und mal kam dieses Monster zurück und er konnte sich überhaupt nicht auf irgendwas konzentrieren. Mhm. Und wie Chinesisch. Er meinte, er konnte dann einfach das nicht mehr lesen.
Krass.
Und ja, und damit hat er sein Leben lang zu kämpfen gehabt. Also das kann man sich, und ich glaube, er hat auch noch ADS, also schwer, also von, sag ich mal, ist schon auf den Weg gebracht worden mit Schwierigkeiten und die Drogen haben das dann natürlich einfach noch verschärft.
Richtig, da komme ich gleich aber auch nochmal drauf zu sprechen. Abschließend zu der Doku, die Kinder waren saufrech, man hatte irgendwie das Gefühl, die sind aber auch eine normale Familie, weil die auch ganz normale Probleme und Haustierchaos und all das irgendwie und dann eben, es war sehr, sehr geprägt, was Freddy eben auch schon sagte, von Fluchen. Ne? Und all das hat die Serie natürlich zu einem Riesenerfolg gemacht, hat Ozzy zu einer Ikone gemacht, noch mehr als er ohnehin schon war und ja, so ein bisschen hatte man das Gefühl, man ist irgendwie dabei, ne? Also die waren sozusagen ja eigentlich der Vorreiter für all das, was danach kam im Reality-TV. So, jetzt müssen wir natürlich auch über seine Drogenabhängigkeit und seine Alkoholabhängigkeit sprechen, weil das sehr, sehr viel gemacht hat und sicherlich auch am Ende das alles begünstigt hat, wie es ihm gesundheitlich dann ging, nämlich sehr, sehr schlecht. Ne? Also das ist ja jetzt klar, das muss ich gar nicht mehr so vertieft eingehen. Er hat sehr, sehr viel Alkohol und Drogen konsumiert, eigentlich seit Jugendtagen, überall sein Leben. Ne? Und er sagte dazu auch mal, Rock'n'Roll ist wie gemacht für Leute mit Suchtproblemen. Und die Liste der Substanzen, die er genommen haben soll, reicht von Alkohol, Antidepressiva, Beruhigungsmitteln bis hin zu härteren Drogen wie Heroin und Morphin. Also wirklich eine ganze Bandbreite und das macht sehr, sehr viel mit dem Körper natürlich. Und Ärzte haben ihm auch während seiner Tourneen oft problemlos Medikamente gegeben. Also muss man sich mal überlegen, dass auch wieder das Problem, dass er so einfach dann auch daran kam und er selber schätzte mal, dass ihn seine Sucht Millionen gekostet habe.
Krass.
Dazu kommen natürlich auch Konzertausfälle, Anwaltskosten, Klinikaufenthalte. Ne? Also ich habe es ja eben schon erzählt, er ist in U-Haft gekommen, weil er seine Frau angegriffen hat unter Drogeneinfluss. Ergo, da brauchte er einen Anwalt. Er ist mehrfach irgendwie in die Klinik gegangen, um seine Suchtprobleme in den Griff zu bekommen, nämlich um die 40 bis 50 Mal. Laut eigenen Angaben war er in Kuren, um eben das Problem in den Griff zu bekommen. Ne? Die zwei hatten natürlich, also er und Sharon, aufgrund dessen auch super viele Krisen in ihrer Ehe. Also ich meine, dass allein diese Affären, die sind sicherlich geprägt durch seine Sexsucht, aber die wurde wieder begünstigt durch den Drogenkonsum und so. Also das hängt ja alles miteinander zusammen. Am Ende genauso auch sein Gesundheitszustand, weil dieser exzessive Konsum von all diesen Substanzen haben natürlich stark an ihm gerüttelt. Er litt an schweren Erkrankungen wie Parkinson, Nervenschäden, chronischen Rückenschmerzen, COPD, also so einer Lungenerkrankung. Und das war natürlich, also ich sag jetzt mal, ich bin keine Ärztin, aber ich könnte mir vorstellen, dass viele dieser Erkrankungen halt eben erst aufgrund dieses Konsums irgendwie entstanden sind. Und wenn nicht dadurch, dann wurden sie dadurch auf jeden Fall begünstigt. Und das hatte Freddy ja eben auch schon gesagt. Diese Karriereprobleme, die er hatte, die waren auch auf den Drogenkonsum zurückzuführen, nämlich eben, dass er 1979 aus der Band geschmissen wurde. Und klar, Geld, was er dadurch verloren hat. Ne? Er hat mehrfach versucht, sich das Leben zu nehmen. Dann eben dieser Würgeversuch seiner Frau. Irgendwie, das könnte man schon fast sagen, war eigentlich der Tiefpunkt, worunter die Ehe irgendwie gelitten hat. Aber auch hier kann man einmal sagen, Sharon war einfach so verliebt in ihn und ich glaube, die hat ihm wirklich alles verziehen am Ende. Ne? Ich glaube tatsächlich, und ihr werdet euch alle sicherlich auch daran erinnern, dass diese oftmals sehr skurrilen Bühnenaktionen, wie zum Beispiel, dass er der Fledermaus 1982 den Kopf abgebissen hat auf der Bühne. Da war der wahrscheinlich auch komplett unter Drogen. Ich glaube, das hat er sogar mal gesagt. Also,
aber hat er denn, also wusste er, dass es, also pass auf. Wie kommt denn auf den Fleder? Ja, erzähl, das musst du mir erzählen.
Ja.
Der Wahnsinn.
Der war auf der Bühne, das war, glaube ich, ein Konzert in Iowa. Und ein Fan hat diese lebende Fledermaus auf die Bühne geworfen. Ozzy hat das Tier hochgenommen, den Kopf abgebissen und erst, so sagt er, nach dem Biss wohl bemerkt, dass es kein Gummitier war.
Oh mein Gott.
Wie das möglich ist, ich kann mir das nur mit Drogen erklären, weil sonst, du merkst doch, dass das Tier sich bewegt. Eine lebende Fledermaus, die flattert doch wie so eine Irre. Und er hat es erst danach bemerkt.
Krass auch, dass man erlebt, also dass er die gefangen hat.
Ja, ja.
Wie skurril.
Alles das. Skurril. So, die Folge aber natürlich, Tollwutimpfung und wochenlange gesundheitliche Probleme. Also ich meine, so eine fucking Fledermaus. Ja, so. Das hat natürlich aber auch irgendwie sein Image geprägt, ne, zu diesem, ja, keine Ahnung, Prince of Darkness Ding.
Yeah.
Und dann auf einmal ging das los, dass ihm auch irgendwie so satanistische Züge oder satanistische Gedankengut, wie man es nennen mag, irgendwie nachgesagt wurde. Da hat er sich dann aber immer gegen gewehrt und hat gesagt, das stimmt nicht. Auch dieser Name Prince of Darkness, das soll einfach ironisch verstanden werden und so. Aber klar, dieser Fledermausbiss hat da, glaube ich, nicht geholfen bei diesen Vermutungen. Es gab dann weitere Skandale über die nächsten Jahre. Er hat in San Antonio in den USA auch gegen ein Denkmal uriniert. Es gab immer wieder irgendwie wüste Tonbandaufnahmen, wo man so dachte, was redet der da eigentlich? Ja, eben diese Alkoholexzesse. Mhm. Und all das hat es natürlich irgendwie nicht besser gemacht für ihn. Er musste sich dann auch für rund 1,5 Millionen Dollar aus seinem vorherigen Plattenvertrag rauskaufen. Aber am Ende kann man doch irgendwie sagen, es klingelte doch immer wieder in der Kasse, ne? Also die Leute liebten ihn, die liebten seine Musik und er wird da schon, und Freddy hat es ja eben auch beschrieben, wie die gewohnt haben alleine, der wird da schon ordentlich Geld mitgemacht haben, ne?
Ja.
So, und dieses Konzert am Ende, das hatte ich ja eben schon angeteased quasi, dass er da ein letztes Mal in einem Thron, ne? Übrigens saß in einem Thron in Birmingham auf der Bühne am 5. Juli.
Und ich glaube aber auch, weil er im Rollstuhl saß, ne?
Ja. Das war nicht nur irgendwie Inszenierung, aber klar, ich finde, also er hätte auch auf einem normalen Stuhl sitzen können, sag ich jetzt mal, aber es war ein Thron.
Ja, zu Recht.
Ne? Ja, finde ich auch, auf jeden Fall. Ja. Ne? Das wollte ich nur damit sagen. Er wollte nämlich Danke sagen. Er wollte Danke an seine Fans sagen. Das hat Sharon einmal erzählt, eine Sache, nämlich die er sehr, sehr bedauern würde, dass er in den vergangenen 6 Jahren nie die Chance hatte, seinen Fans Danke zu sagen. Und deswegen war ihm das so wichtig. Und das passt wieder auch zu deiner Theorie, Freddy, dass er irgendwie diese eine Sache, dieses eine große Danke sagen irgendwie noch in seinem Kopf hatte, auf seiner Liste, die er noch machen möchte, bevor er geht, ne? Am Ende, also ich weiß gar nicht, ob die Todesursache jetzt schon irgendwie bestätigt wurde, aber auf jeden Fall ist es natürlich seine Parkinson-Erkrankung, die ihm in den letzten Jahren das Leben auch wirklich sehr, sehr schwer gemacht hat. Also man konnte zusehen, wie es immer schlimmer wurde. Und da hat er auch mal drüber gesprochen, 2020 hat er gesagt, es ist total schwer, man fühlt sich nie gut und irgendwie man fühlt sich auch schuldig, weil er dann damals auch seine Abschiedstournee absagen musste. Ja, irgendwie der war ja eh schon so tuddelig irgendwie, so tattelig und dann wurde das dadurch natürlich einfach nur noch doller und endete dann eben darin, dass er am 22. Juli mit 76 starb und ein paar Tage später war dann auch schon die Beerdigung, ne, in seiner Heimatstadt Birmingham und da konnte man beobachten, wie, jetzt kriege ich Gänsehaut auch wieder, wie sehr das vor allem Sharon mitgenommen hat.
Mhm. Das hab ich auch gedacht, so als ich die Bilder gesehen habe. Ich fand's auch, das heißt, doch, ich fand's auch toll, dass sie keine Sonnenbrille aufhatte. Sie wollte die Trauer gefühlt der ganzen Welt zeigen und sie war wirklich, musste von ihren Kindern gestützt werden. Und man hat einfach gesehen, dass sie den Ozzy sehr geliebt hat, aber ihre ganze Familie. Das war eine richtig, also man hat gemerkt, dass es irgendwie eine intakte Familie war, die sich einfach sehr geliebt haben. Eine verrückte Familie, aber nichtsdestotrotz waren's halt die Osbournes und das hat die wirklich extrem mitgenommen. Mich hat das auch sehr traurig gemacht, als ich da Sharon das so gesehen habe.
Was ich aber schön fand, war irgendwie die Tatsache, dass Ozzy wohl zu Lebzeiten schon gesagt haben soll, dass er nicht möchte, dass seine Beerdigung eine Trauerfeier wird, sondern dass er wollte, dass das Ganze ein Fest wird, eine Feier. Und genau das war es auch. Es gab so eine Blasmusikkapelle, was so ein bisschen absurd schon fast war, wenn man überlegt, was er für eine Musik gemacht hat, A und B. Das ist irgendwie eine Beerdigung und dann eben diese Kapelle. Aber dazu kam dann noch, dass natürlich 1000 Fans da versammelt waren. Es gab so Ozzy-Sprechchöre und es gab einen Livestream und so. Und irgendwie hatte man das Gefühl, ja, es ist so ein Fest. Dann wurde Ozzys Leichnam durch Birmingham gefahren. Alle sollten irgendwie Abschied nehmen können. Und ich fand das schön.
Ja, ich auch. Ich finde, der Mann ist Kult.
Ja.
Und Wahnsinn, was er geschaffen hat. Auch diese kultige Brille, die er immer anhatte und so. Und er hat einfach Musik gemacht, die die Welt geprägt hat, die einfach eine ganze Stilrichtung Heavy Metal komplett geprägt hat. The Godfather of Metal. Und irgendwie ist es schön. Ich freue mich, dass er nochmal auf der Bühne war, dass er nochmal Danke sagen konnte, dass er nochmal gesehen wurde und dann quasi gehen konnte und dann so von seiner Familie und von Birmingham begleitet wurde. Ist doch eigentlich eigentlich ist das doch schön.
Schöner Abschied, ja. Und ich finde auch, und das ist so eigentlich auch, finde ich, ein schönes Ende für diese Folge. Kelly Osbourne hat auf Instagram sich von ihrem Vater verabschiedet und das fand ich wirklich richtig herzerwärmend eigentlich, aber auch natürlich traurig. Sie schrieb darunter, ich fühle mich leer, ich bin unendlich traurig, ich habe meinen besten Freund verloren. Und diese Worte stammen aus dem Song Changes, den Kelly vor über 20 Jahren im Duett mit ihrem Vater neu aufgenommen hat. Mhm. Ja. Das fand ich irgendwie, also es hat mich sehr berührt. Ich fand das schön, schön, wie diese Familie mit all den Problemen, die sie ja hatten, umgegangen ist. Das finde ich schon krass. Also ich meine, klar, wie es hinter verschlossenen Türen dann am Ende da immer aussah, weiß man nicht, wissen nur die. Aber letzten Endes haben sie es ja doch irgendwie augenscheinlich immer hinbekommen, sich wieder zu berappeln. Ja,
und haben zusammengehalten. Ist halt eine, ich gucke mir gerade Bilder an von Ozzy Osbourne, wie er da auf den Bühnen ist, von früher, von heute. Und du denkst nur so, ich habe gerade gedacht, boah, wie krass, stell dir mal vor, das ist dein Dad, Mann. Mhm. Wie verrückt. Und da habe ich nur gerade gedacht, das ist ja eine total, das können wir ja gar nicht vergleichen mit Familien, die wir groß geworden sind. Das ist ja alles total verrückt.
Ja.
Und dafür, ich finde, das ist so eine sympathisch verrückte Heavy-Metal-Family.
Komplett.
Die es einfach geschafft hat, das Rock'n'Roll zu überleben. Ich meine, der ist ja auch relativ alt für einen Rocker gestorben, muss man ja auch dazu sagen. Dass sie das einfach überlebt haben und zusammengehalten haben. Und ich meine, Sharon hat ja dann auch nochmal eine Solo-Karriere hingelegt quasi. Ist ja auch erfolgreich alleine ohne Ozzy. Kelly Osbourne hat sich irgendwann gefangen. Sieht auch besser aus denn je. Also irgendwie
haben die
doch auch eine vielleicht gesunde Familienstruktur.
Ja. Wahrscheinlich schon, trotz all der Probleme.
Ja.
Ich finde es aber spannend, weil vieles von dem, was wir jetzt hier so erzählt haben, ich wusste das alles gar nicht.
Ich auch nicht. Wirklich nicht. Ich kannte The Osbournes, ich wusste, wer Ozzy Osbourne ist, ich wusste aber vor allem, wer Sharon Osbourne und Kelly Osbourne ist. Aber wie er die Musik geprägt hat, das war mir nicht bewusst.
Ja.
Einfach, weil ich die Musik, das war einfach vor unserer Zeit und ich sie nicht gehört habe. Aber ja, ich finde es so traurig, wenn Legenden irgendwie gehen. Und ich habe auch gerade ein Bild offen, wo er auf der Bühne ist, auf seinem Fledermaus-Thron, ne, und sich verabschiedet oder Danke sagt zu seinen ganzen Fans. Und da habe ich auch gedacht, so, boah, wie geil muss das für die ganzen Fans sein, wenn du mit Black Sabbath groß geworden bist und dann irgendwann bist du ja auch erwachsen oder sag ich mal, vielleicht sogar 50. Und dann gehst du nochmal auf ein Black Sabbath-Konzert und siehst ihn nochmal live. Und kurz darauf stirbt er dann. Also es muss, ja, irgendwie ein Gänsehautmoment. Es fühlt sich richtig an, dass es so sein musste. So verrückt, wie das jetzt klingt. Und ja, ich finde, Ozzy Osbourne ist irgendwie ein sympathischer Kerl, obwohl er so viel Scheiße gebaut hat in seinem Leben. Ja. Wahnsinn.
Ja, Wahnsinn. Schöne Folge. Interessant. Ja. Ihr wenn wir irgendwas Wichtiges vergessen haben sollten über sein Leben, über die Musik,
bestimmt, was auch immer. Bestimmt haben wir irgendwas aus seiner Musiklegende hier nicht ausreichend besprochen. Wenn die krasse Black Sabbath-Fans unter euch hier sind, da wisst ihr bestimmt noch viel, viel mehr.
Ich glaube aber auch tatsächlich auch bei seinem Privatleben. Ich glaube, wir hätten jetzt hier Stunden über Stunden füllen können. Ne? Das war ja natürlich jetzt alles sehr gekroppt. Aber bitte lasst uns wissen, wenn ihr irgendwas schmerzlich vermisst habt oder irgendwie noch eine weitergehende Info für uns habt. Ansonsten hoffen wir natürlich sehr, dass euch das gefallen hat, diese Folge über den guten Ozzy. Und ihr könnt uns immer Feedback dalassen, wisst ihr, ja, freuen wir uns sehr drüber. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder
mit einem Update.
Ciao.
Tschüss.
Dieser Podcast wurde produziert von der Podcast-Agentur an der Alster.